RD.
Hey, hey, salü, konnichiwa, servus, how are you doing? Hier ist der Plus-Minus-Podcast mit Anna Planken und David Alf und heute super international. Denn während die ganze Welt ganz selbstverständlich Uber fährt, gibt es bei uns Taxistress und wir gucken uns an, was soll das eigentlich?
Wir versprechen euch ja jede Woche Wirtschaft, die euch weiterbringt und was hinter dieser Uber-Streiterei in Deutschland alles steckt und was da dranhängt, ist ein richtiger Wirtschaftskampf und wir mittendrin.
Gut, dann sofort mal zur Kernfrage. David, dein Uber-Rating. Bist du ein netter Fahrgast? Hinterlässt du Brötchenkrümel im Auto? Stehst du pünktlich am Treffpunkt?
Also wenn ich es getan hätte, hätte bislang keiner gemerkt. Denn lustig, ich habe vor dieser Folge gestern extra nochmal nachgeschaut. Und natürlich 5,00 Sterne wird da angezeigt. Was dachtest du denn?
Nein, so bist du. Du bist einfach du. Aber man merkt schon, Uber ist da so ganz anders als klassisch Taxifahren. Auf so einer US-Plattform, da werden natürlich ganz selbstverständlich auch die Kunden bewertet.
Und was die noch so alles verändern, das ist einigermaßen krass. Uber breitet sich auf der ganzen Welt aus, eben auch bei uns in Deutschland. Aber der Vollständigkeit halber müssen wir natürlich auch sagen, es gibt auch immer mehr andere Anbieter, die da mitmachen wollen. Aber der größte ist nun mal Uber und deshalb kümmern wir uns heute auch nur um Uber. Genauer gesagt, das Duell zwischen Uber und dem deutschen Taxigewerbe.
Naja, und ihr kennt das natürlich, diese Sätze, die man im deutschen Taxigewerbe so hört. David, ne, kennst du auch heute? Bei mir nur im Bar. Nee, Karte habe ich gerade nicht. Geht nicht. Funktioniert nicht. Oder die Quittung handschriftlich auf Papier. Oder wenn man dann es nicht so weit zu fahren hat, dann hört man schon mal, oh, was für das bisschen habe ich jetzt 2 Stunden gewartet, das hat sich ja gar nicht gelohnt. Das, was man so in deutschen Taxen manchmal zu hören bekommt, ist das Gegenteil von modern und unkompliziert, muss man einfach so sagen. Ich fahre ja auch immer mal wieder extra Taxi, weil ich will, dass da jemand auch Geld verdient, aber ich kenne viele, die sagen, nee, nur noch Uber. Ist billiger, unkomplizierter und netter.
Ja, mit einem davon sprichst du heute. Mal ganz unabhängig davon, dass es meistens günstiger ist. Ich finde einfach den ganzen Prozess, sich so ein Uber zu holen, damit zu fahren, zu zahlen, einfach viel, viel, viel angenehmer als bei Taxis. Mein persönlicher Eindruck ist, es ist wie in so vielen Bereichen. Bei Taxis wurde die Digitalisierung komplett verpennt, die Kundenorientierung, weil Monopol auch irgendwo auf dem Weg vergessen. Und jetzt ist der Frust und die Wut auf Uber und Co. natürlich riesig. Wie können die nur unser gutes altes Taxigewerbe zerstören? Und ich kann die Angst, die dahinter steckt, sogar verstehen. Natürlich haben da jetzt ganz viele Schiss, bald überflüssig zu sein.
Wir haben, seitdem Uber auf dem Markt ist hier und verstärkt auf dem Markt ist, einen Umsatzrückgang von ungefähr 40%.
Wir stehen stundenlang an Haltplätzen, ohne eine Fahrt zu bekommen, besonders in den Abendstunden, ist es wirklich mittlerweile, ist nur eine Frage der Zeit, bis das Taxigewerbe ausstirbt.
Naja, und jetzt kommt was Verrücktes. In manchen Städten arbeiten Taxifahrer und Uber mittlerweile zusammen. Ist das jetzt nur logisch, vielleicht sogar gut für uns Kunden, oder ist das, wie manche Kritiker sagen, ein Stockholm-Syndrom, also dass das Gehirn verrückt spielt, weil man mit dem Geiselnehmer gemeinsame Sache macht?
Genau das gucken wir uns jetzt an. Und eins nehme ich schon mal vorweg. Vielleicht stimmt das so pauschal alles gar nicht, was ich eben gesagt habe. Denn in vielen Städten kann man das Good Old Taxi schon über die Uber-App zum Festpreis buchen. Und manchmal sind die sogar günstiger. Es wird spannend heute im Plus-Minus-Podcast. Und noch was muss ich ergänzen zu meiner Pauschalhaltung, Uber ist besser als Taxis. Na? Wenn ich mir ein Uber buche und dann am Bahnhof oder Flughafen oder sonst wo an dieser Taxischlange vorbeigehe und in mein Uber einsteige, dann habe ich schon ein schlechtes Gewissen.
Naja, klar, die Taxifahrer, die haben ja zum Teil stundenlang auf diese Fahrt gewartet, die du ihnen dann ja nicht gibst. Und bei deinem Uber-Fahrer, da ist die Kontrolle ja auch gar nicht so krass wie im Taxigewerbe. Du weißt gar nicht, was der verdient. Du weißt auch gar nicht, ob der nach allen Regeln bezahlt wird oder ob der sich selbst irgendwie ausbeutet. Ja, und weil immer mehr Leute das wie du sehen, David, und umsteigen, da haben die Taxifahrerinnen und Fahrer in diesem Sommer bundesweit ganz schön Alarm gemacht. Autokorsos, Hubkonzerte, Demonstrationen, war Anfang Juli. Es war mega heiß, Höchsttemperaturen teils um 40 Grad, aber es war ihnen richtig ernst.
Auf Plakaten stand Mindestpreise jetzt oder auch Stopp Sozialdumping. Solche Forderungen, die klingen erstmal wichtig. Und ja, da stehen dann diese verzweifelten Leute vor ihren Taxen und erzählen, dass sie in den letzten Monaten weniger verdient haben und sich Sorgen um ihre Existenz machen. Das ist schon hart.
Aber wir leben auf der anderen Seite und dann bin ich doch ein bisschen wieder bei dir, auch im Jahr 2025 und da darf man doch auch wirklich mal kritisch nachfragen, finden wir das in Ordnung, wenn eine Branche von der Gesellschaft einen Sonderstatus fordert? Ganz viele normale Wirtschaftsgesetze gelten dann nicht, das Prinzip zum Beispiel von Angebot und Nachfrage und noch viel mehr.
Ja, und Mindestpreise passen auch nicht wirklich zu einer freien Marktwirtschaft. Besonders wenn diese Mindestpreise so hoch sind, dass man sich jede Taxifahrt schon zweimal überlegt. Aber über Preise reden wir gleich auf jeden Fall nochmal ausführlich.
Wir gucken nochmal auf diese Proteste im Sommer. Die Taxibranche gegen Uber und Co. Das wirkte teilweise, ja, man muss es fast so sagen, wie so ein Krieg, wie das letzte Gefecht. Dabei könnte die Branche ja eigentlich super cool bleiben, weil, und jetzt wird spannend, Verkehrsexperten für alle, die uns hin und her kutschieren, eine super rosige Zukunft aufziehen sehen.
Und das sind echt krasse Zahlen. Die gehen nämlich davon aus, dass die Nachfrage nach privaten Fahrdiensten in Deutschland stark ansteigen wird. Der Umsatz von derzeit rund 4,8 Milliarden Euro könnte sich, Achtung, verzehnfachen. Und zwar, wenn die Leute immer häufiger ihr Auto stehen lassen und sich an Fahrdienste gewöhnen. Könnte halt sein, dass es irgendwann weniger Privatautos auf unseren Straßen gibt als Fahrdienstautos, egal ob Uber oder Taxis.
Und angesichts solcher Prognosen, da müsste man doch eigentlich meinen, es gibt überhaupt keinen oder nur ganz wenig Grund zur Aufregung, oder? Der Kuchen wächst und scheint groß genug für alle zusammen zu sein. Aber die Taxizunft hat trotzdem Angst. Sie hat nämlich keine digitale Plattform, die so richtig überall gleich und bekannt ist. Also überhaupt kein Vergleich zur Uber-App. Und ohne App kommt man ja auch nicht so richtig gut ran an den Kuchen, also an die Kundschaft.
Bei Uber sieht das ganz anders aus. Die haben einen perfekten Zugang zur Kundschaft. 180 Millionen Menschen weltweit nutzen die Uber-App. Tendenz steigend. Und jetzt versetzt euch mal in die Situation. Du bist, keine Ahnung, Geschäftsfrau aus Toronto, steigst in Frankfurt aus dem Flieger und wo guckst du drauf?
Klar.
Natürlich auf die App, die du in der ganzen Welt benutzt. Du lädst sie ja nicht extra in eine deutsche Taxi-App runter.
Nee, und die App, die Uber einsetzt, macht ja auch noch mehr als direkten Kundenkontakt herzustellen. Sie ärgert die deutsche Taxibranche auch noch, weil sie plötzlich so eine Art Transparenz herstellt, die wir bisher überhaupt nicht kennen. Sie zeigt Fahrpreise von verschiedenen Angeboten an. Bis auf den letzten Cent machen sich die Anbieter in der App da nackig und jeder kann es jederzeit sehen.
Das Zauberwort dazu haben wir euch hier im Plus-Minus-Podcast immer wieder in ganz vielen Bereichen genannt. Dynamic Pricing, das heißt, der Preis für eine Sache ist nie gleich. Er ändert sich je nachdem, wie heiß begehrt, in dem Fall so eine Fahrt ist. Also je mehr Leute jetzt gerade nachschauen und losfahren wollen, desto höher steigt der Preis, hat uns auch der Uber-Sprecher Klaus Gorni erklärt.
Wir richten das aus an Angebot und Nachfrage. Das kennen Sie so ein bisschen von Hotels, von Airlines, wo eben dynamische Preise existieren, um die Auslastung zu steuern. Also es ist jetzt nichts, was sich Uber ausgedacht hat, sondern das kennen Sie aus vielen Branchen, gerade auch aus der Reisebranche, wo es das gibt.
Angebot und Nachfrage, das ist Marktwirtschaft Grundkurs 1. Das verstehen die Kunden auch. Das ist aber das genaue Gegenteil dessen, was in der Taxibranche stattfindet. Da gibt es zwar Tarife mit Grundgebühr und Kilometerpreisen, aber sobald das Taxi langsamer fährt, wird es teurer. Und wie sich das genau errechnet, fühlt sich dann so ein bisschen an wie Magiezauberei. Ein Taxameter spuckt am Ende irgendeinen Betrag aus.
Dieser komische Kasten, der in jedem Taxi hängt und der gnadenlos mit seinen roten Zahlen immer weiter zählt, das alles ist genormt und folgt auf festgelegten Regeln aus Zeit und Strecke. Aber für mich als Taxigast ist das, was am Ende rauskommt, immer eine Überraschung.
Tja, und bei Uber kommt die Überraschung ganz am Anfang. Das Dynamic Pricing System von Uber rechnet ja vorher aus allen Komponenten seinen Preis zusammen. Und manchmal führt das dann auch dazu, dass ein Taxi mit seinem Taxameter billiger ist, wenn viele, du hast es vorhin gesagt, David, auf einmal fahren wollen. Konzert, Silvester, da kann es tatsächlich sein, dass ihr für eine Uber-Fahrt deutlich mehr bezahlen müsst als fürs klassische Taxi.
Angebot und Nachfrage macht eben einen flexiblen Preis in alle Richtungen. Aber ich muss euch noch eine Sache an der Uber-App vorstellen. Die macht deutlich, auf was für anderen Planeten Taxi und Uber da unterwegs sind. In der Uber-App läuft nicht nur alles smooth und ist am Ende meistens günstiger. Du kannst auch einfach extra Wünsche buchen. Fahrten mit Haustier, kein Problem. Wagen für bis zu 6 Leute, gut, geht auch beim Taxi, aber in der App easy peasy. Elektroauto oder Luxusauto. Wenn du Premium buchst, kannst du sogar vor der Fahrt Temperaturwünsche angeben und anklicken, ob man eine Unterhaltung oder Ruhe bevorzugt.
Das ist mir zu
Was
anstrengend.
Was sagst du dazu, der alte Taxifahrer?
Nein, das ist mir zu anstrengend. Ich will mich gar nicht so lange mit so einem Kram beschäftigen. Da fahre ich doch nur eine halbe Stunde mit. Ah, oh, wie blöd. Nee, nicht meins. Okay, aber man merkt, es ist wirklich eine komplett andere Welt. Und am Ende, wir haben es vorhin ja schon gehabt, David, ne, noch diese Bewertung. Der Fahrer bewertet auch dich als Kunden, aber ihr dürft natürlich auch sagen, wie es euch gefallen hat. Also schlecht gelaunt, zu wild gefahren, Weg nicht gekannt, das kommt nicht gut an und fließt dann alles in die Bewertung des Fahrers mit ein. Und zum Uber-Erfolg haben auch die vielen, vielen Fahrer beigetragen. In den USA können nämlich Privatleute, die mindestens ein Jahr lang einen Führerschein besitzen und, wichtig, ein viertüriges Auto haben, für Uber losfahren. Es gibt dann auch noch einen kleinen Sicherheitscheck zu möglichen Vorstrafen und Verkehrsdelikten. Aber alle Fahrer entscheiden selbst, wie viel und wann sie arbeiten möchten. An Uber zahlen sie eine Vermittlungsgebühr.
Dieses Uber-Geschäftsmodell mit einem hohen Anteil an Privatwagen führt dazu, dass Leute oft von total lustigen, manchmal ehrlicherweise auch von gruseligen Begegnungen in manchmal völlig skurrilen Autos berichten. Bei uns sieht die Personenbeförderung ein bisschen anders aus. Hier muss ein Fahrer mindestens 2 Jahre lang den Führerschein haben, ein gutes Führungszeugnis plus eine ärztliche und augenärztliche Untersuchung vorliegen und dann noch Geld für den Antrag. Macht alles zusammen, rund 300 Euro, dann hat er oder sie den Personenbeförderungsschein, oft auch P-Schein genannt.
Ja, und also mich beruhigt sowas ja auch so ein bisschen, so eine ärztliche Untersuchung. Wer zu viele Punkte übrigens auch in Flensburg hat, der kann das mit diesem P-Schein vergessen. Es gibt zwar keinen gesetzlichen Grenzwert, aber ab 5 Punkten wird meist Nein gesagt. Und jetzt verglichen mit jemandem, der Taxi fahren will, der braucht sogar einen großen sogenannten P-Schein. Da kommt nochmal eine IHK-Prüfung. Auch die kostet wieder Geld. Und wenn man sein eigener Chef sein will, eine Taxikonzession, also wenn man nicht angestellt fährt, dann darf man nur mit sowas sich einen schwarz-gelben Taxidachaufsetzer aufs Auto klemmen und Fahrgäste befördern. Und wenn man sich so eine Taxikonzession gönnt, dann ist das mega, mega teuer. Man braucht, Achtung, da ist es dann wieder, dieses Taxameter und man muss ganz viele Formulare ausfüllen und man muss tatsächlich richtig lange warten können.
Absolut. In manchen deutschen Städten kann man in der Zeit auch Kinder und Enkel kriegen. Und das ist kein Witz. Die Wartezeit in Frankfurt am Main bis zu 35 Jahre.
Krass.
Und zwar, weil die Zahl der Konzessionen dort begrenzt ist. Ähnlich wie in München, Stuttgart, Köln auch. Da hält man auch den Deckel drauf, was die Preise in die Höhe treibt. Es hat echt so ein bisschen was von Zwang und Erziehen. Und genau so haben auch lange die Funktionäre der Branche gedacht.
Der ehemalige Präsident des Bundesverbandes Taxi und Mietwagen ist ein gutes Beispiel. Hans Meisner hieß er und der reagierte auf die erste deutsche Taxi-App MyTaxi mit folgenden Worten. Ich versuch's jetzt so gut wie es gehen. So an Schmarrn braucht man nicht, de Leit sollen Ohrruhe fahr. Also hört mit diesem Quatsch auf, die Leute sollen einfach anrufen und nicht da mit einer App rumklicken.
Also für eine Person, die aus dem Ruhrpott kommt, in Hamburg lebt und meistens in Köln arbeitet, hast du das hervorragend geleistet.
Ja, also super.
Muss ich,
ne?
Muss ich dir lassen.
Ja. Also Ohrruhrfall und danke für das Kompliment. Aber dass so ein Taxipräsident sowas gesagt hat, das zeigt, wie sehr das Modell Uber in Deutschland tatsächlich so eine Art Kulturschock war. Und dementsprechend stockend lief hier auch alles an.
2013 war Start in Deutschland. Zunächst vorsichtig mit so einem Limousinenfahrdienst. Kurz darauf folgten mit Uber Pop Privatfahrer mit eigenem Auto, also ähnlich wie in den USA. Das wurde dann aber ganz schnell verboten. Uber fährt seitdem in Deutschland ein Sondermodell und zwar mit Mietwagenunternehmen. Bei denen sind dann Fahrer angestellt, die eben den genannten Personenbeförderungsschein haben.
Und Uber kassiert von den Mietwagenanbietern eine Vermittlungsgebühr, bis zu 25% vom Fahrpreis. Neue Partner zahlen allerdings am Anfang manchmal weniger, die will man ja auch locken. Das heißt aber auch, das ursprüngliche Uber-Modell funktioniert in Deutschland so nicht. Dass jeder mit seinem eigenen Auto losfahren und sich über die Uber-App ein paar Euro dazu verdienen kann. Das passt nicht zu deutschen Beförderungsvorschriften.
Aber der US-Konzern, der gibt nicht auf. Das Ziel von Uber hat Pressesprecher Klaus Gorny dem Plus-Minus-Podcast so beschrieben.
Wir möchten weiter in Deutschland wachsen. Wir sind aktuell jetzt bei rund 60 Städten in Deutschland, in denen wir verfügbar sind. Wir glauben auch, dass bestimmt noch viel Wachstum im Markt Deutschland stattfindet und natürlich idealerweise gemeinsam mit der Taxiindustrie.
Und da sind wir wieder bei diesem verrückten Punkt, über den wir am Anfang schon kurz gesprochen haben, über diese eventuelle Zusammenarbeit von denen, die sich eigentlich gar nicht mögen.
Ja, hat ja nicht nur den Grund, dass sie auf dem gleichen Gebiet Geld verdienen wollen. Das hat auch noch andere Gründe. Zum Beispiel die Beschimpfung, mit denen sich Uber-Mitbegründer Travis Kalanick am Anfang mal so richtig ausgelassen hat. Er nannte den Aufstieg von Uber eine politische Kampagne und den Gegner nannte er ein Arschloch namens Taxi. Zitat Ende.
Und diesen Spruch haben viele nicht vergessen. Da mussten also erstmal Scherben weggeräumt werden. Jetzt geht Uber behutsamer vor und immerhin, nach jahrelangen Verlusten, macht Uber seit 2 Jahren Gewinn. Zuletzt waren es weltweit 2,8 Milliarden Dollar. Auch in Deutschland läuft es einigermaßen, obwohl Uber immer mit verschärften Regulierungen durch einzelne Kommunen rechnen muss. Schreckgespenst ist da vor allem der schon erwähnte Mindestpreis. Also es wird vorgeschrieben, wie viel Uber mindestens verlangen muss.
Und so ein Mindestpreis kann aus Uber-Sicht natürlich das komplette Geschäft versauen. In Heidelberg zum Beispiel darf Uber seit August nur noch knapp 3% unter dem dort geltenden Taxitarif liegen. München hat das Thema Mindestpreis erstmal auf den nächsten Sommer geschoben. Uber testet einfach jetzt mal, was bei uns in Deutschland so ankommt und was bei uns sein darf, was nicht. Wir haben nun mal viele Sonderregeln, die so einem Konzern wie Uber das Leben echt schwer machen und uns, mal rein aufs Finanzielle geguckt, das Leben, so ehrlich muss man sein, auch echt teurer machen. Warum ist es eigentlich so?
Gute Frage. Warum ist Taxifahren eigentlich so teuer? Die Antwort, weil es da nie eine richtige Konkurrenz von außen gegeben hat. Das Taxigewerbe hat eine Sonderstellung bei uns. Ganz viele kleine private Betriebe. Aktuell gibt es knapp 21.000 Taxiunternehmen. Und sie alle sind Teil eines riesigen staatlich geschützten Verkehrsangebots.
Taxis gehören nämlich rein rechtlich zu den Öffis, zum öffentlichen Personennahverkehr, ÖPNV, genau wie Busse, Bahnen oder auch Fähren. Deshalb dürfen Taxis auch die Busspuren nehmen und sie zahlen, wie auch die Großkonzerne Deutsche Bahn, nur 7% Mehrwertsteuer. Das würde ja jetzt eigentlich für niedrigere Preise sprechen.
Ja, aber ein Taxiunternehmer darf, wie auch der Busfahrer, seinen Fahrpreis nicht selbst bestimmen. Die Taxitarife werden von Hunderten von Behörden festgelegt, in jeder Stadt, in jedem Landkreis. Grundgebühr, Kilometerpreis, Nachtzuschlag. Den genauen Preis errechnet dabei das Taxameter.
Da ist es wieder, das super Taxameter. Aber dieses Konzept führt dazu, dass der Taxifahrer bei der Preisgestaltung natürlich total unflexibel ist und dem Kunden auch nicht sagen kann, wie teuer wird denn die Fahrt.
Auf die Frage, warum man Taxis braucht, meinte der Chef von Taxi Dortmund EG, Tahir Akbasch, vor kurzem.
Im Bedarf fahren sie die Schienenersatzverkehr oder ausgefallene Buslinien. Wir brauchen Taxis auch für ältere Menschen, behinderte Menschen. Und Taxi ist nicht wegzudenken, weil es in dem Gesetz ÖPNV festgenagelt ist.
Nach einer Schätzung macht die Branche 60-70% ihres Umsatzes damit, Patienten zu Krankenhäusern oder Ärzten zu fahren. Wusste ich auch nicht. Und eine Sache, die ist super wichtig. Taxifahrer haben eine Beförderungspflicht. Fahrten dürfen also nicht abgelehnt werden. Es sei denn, Leib und Leben wären Gefahr.
Okay, das ist die Seite der Pflichten. Fragt man sich, was bekommt man, wenn man die Pflichten erfüllt, als Taxifahrer am Ende dafür raus? Ist ja auch genau die Diskussion immer im Vergleich zu Uber, dass viele Uber-Fahrer selber sagen, sie können von dem wenigen Geld, das sie einfahren, nicht wirklich gut leben. Aber auch als Taxifahrer, na klar, da wird man nicht reich. Man bekommt als Basis, wenn man angestellt ist, ein Grundgehalt plus Trinkgeld. Man wird dann aber je nach Gehaltsmodell noch am Umsatz beteiligt. Wer mehr Kundinnen oder Kunden fährt, der kann mehr verdienen.
Um mal so eine Hausnummer zu haben, im Schnitt gut 2.000 Euro monatlich. Die Taxiverbände betonen dann noch, viele Taxibetriebe würden ihren Mitarbeitern auch eine Altersvorsorge anbieten. Und jetzt zum Uber-Modell, zu den Mietwagenfahrern. Die bekommen ebenfalls gut 2.000 Euro im Monat, aber es kann auch mehr sein. Je mehr sie fahren, desto mehr bekommen sie auch.
Naja, und das ist der Knackpunkt. Wer mehr fährt, verdient mehr als vielleicht dann den Mindestlohn. Und das ist natürlich auch ein Anreiz, sich nicht an alle vorgeschriebenen Arbeitszeiten zu halten. Und ich bin ja mein eigener Chef und kann ja meine Schicht verlängern oder Pausen kürzer machen. Verkehrsexperten fordern deshalb bessere Regulierungen bei der öffentlichen Personenbeförderung. Der Verkehrsexperte Andreas Knie sagt dazu.
Das geht ratzfatz. Sie haben dort 12 manchmal sogar mehr Stunden Schichten, verdienen deutlich mehr wie im Taxi. Sie müssen aber mehr arbeiten. Darauf wird man auch gucken. müssen, wenn man die Regulierung neu entwickelt. Aber um das mal hier auch nochmal deutlich zu sagen, dass die Mietwagen nur hier die großen Bösen wären und die Taxen die Saubermänner wären, diese Geschichte, die geht leider nicht auf.
Denn die Aufsichtsbehörden stellen auch bei Taxifahrern manchmal falsche Angaben zu Arbeitszeiten fest. Das deutet angeblich darauf hin, dass der Mindestlohn auch in der Taxibranche nicht immer eingehalten wird. Also, das traditionelle, ich sag mal, etwas festgefahrene deutsche Taxigewerbe ist durch ausländische Apps zum Umdenken und Handeln gezwungen worden. Da ist also die Sharing Economy in Form von Uber auf unseren guten alten ÖPNV getroffen. Und was nun?
Ja, nun versucht die Taxibranche weg vom Taxameter mit Überraschungspreis am Ende zu kommen. Also das ist ja auch wirklich schwierig, davon muss man weg. Sie wollen einen Festpreis auch anbieten können. Unabhängig zum Beispiel von der Fahrzeit. Und dieser Festpreis soll manchmal sogar flexibel in einem sogenannten Tarifkorridor liegen dürfen. Ich weiß, das klingt jetzt schon wieder alles andere als einfach, sondern mega kompliziert.
Soll aber eigentlich nur heißen, du sagst, wo du hin willst, die Taxizentrale nennt den Festpreis und wenn es einen Tarifkorridor in der Stadt gibt, dann kann der mal 20% höher ausfallen oder auch ein paar Prozent tiefer, da gibt es einen Spielraum. Wenn zum Beispiel Stau ist, dann kostet es ein bisschen mehr. Und solche Festpreise gibt es tatsächlich hier und da jetzt schon, zum Beispiel in Köln, München, Berlin oder Chemnitz.
Aber wichtig, man muss diesen Festpreis, und jetzt wird es wieder typisch deutsch, vorbestellen. Wer direkt am Halteplatz oder auf der Straße ins Taxi steigt, bei dem tickt's wie in guten alten Zeiten im Taxameter. Und jetzt wird's etwas kurios. Wer den Taxi-Festpreis vorbestellt und haben will, der bekommt den zum Beispiel, tada, über die Uber-App.
Denn Taxi-Uber hat seine Plattform für Taxibetriebe geöffnet. Hatten wir vorhin ja mal schon kurz anklingen lassen. Uber nimmt dafür eine geringere Vermittlungsgebühr als für Mietwagen. Die Rede ist von 7-15%. Und Uber-Sprecher Klaus Gorni hat unserem Plus-Minus-Team stolz berichtet.
Wir zählen mittlerweile rund 10.000 Taxifahrerinnen und Taxifahrer in Deutschland, die Uber-App nutzen. Und das tun sie eben erfolgreich, um neue Zielgruppen zu erreichen oder vielleicht Zeiten, wo eine geringe Nachfrage sonst herrscht, eben auszugleichen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein Beitrag, den wir leisten, um das Gewerbe zu unterstützen.
In Deutschland hat sich zum Beispiel die Taxizentrale in Stuttgart im April auf dieses Uber-Angebot eingelassen.
Erfahrungen aus Berlin hätten auch gezeigt, dass Taxifahrer ihre Umsätze durch die Kooperation um 20-25% steigern konnten. Der Bundesverband Taxi und Mietwagen hält dagegen wenig vom Stuttgarter Taxi-Uber-Pakt. Sein Chef Michael Oppermann verglich es gegenüber dem Plus-Minus-Podcast, wir haben es vorhin schon gehört, als Stockholm-Syndrom.
Also Stockholm-Syndrom heißt ja, ich bin in irgendeiner Form in Geiselhaft genommen und verliebe mich dann in den Geiselnehmer. Richtig daran ist, dass das nur so halb freiwillig für die Taxiunternehmer ist. Die kommen einfach nicht mehr über die Runden und Uber bringt eben auch Aufträge rein. Ich würde es deswegen nur eingeschränkt machen, weil Liebe da definitiv nicht im Spiel ist.
Muss man ja auch nicht. Dafür gibt es ja andere Apps. Hauptsache, es matcht jetzt besser für uns Kundinnen und Kunden. Und die sollen ja angeblich immer mehr werden. Verkehrsforscher, haben wir ja vorhin auch schon gehört, gehen davon aus, dass auch günstigere Angebote die Fahrdienstnachfrage in Deutschland richtig steigern können.
Auch weil viele sich kein eigenes Auto mehr kaufen, lieber Sachen on demand haben wollen, also nur dann, wenn man es braucht. Der Verkehrsexperte Andreas Knie hat dem Plus-Minus-Podcast gesagt.
Also wir gehen davon aus, dass der Markt sich verzehnfachen kann, denn wir haben immer mehr Bedarfe nach diesen ersten und letzten Meilen. Bisher war das aber sehr verschattet, weil sie eben nur das Taxi hatten mit sehr extrem hohen Preisen. Das ist für viele nicht bezahlbar und die Mietwagen sind auch nicht überall verfügbar.
Und das ist dann schon wirklich eine ganze Menge. Der Taxi- und Mietwagenmarkt in Deutschland hat das Potenzial, sich mit Hilfe von Apps zu verzehnfachen. Das klingt bei all den Konflikten doch eigentlich nach einem möglichen Happy End.
Das haben wir auch selten, ne? Aber wir wollten mit euch erklären, ob wir Taxen in Zukunft überhaupt noch brauchen. Das Ergebnis unserer kompletten Folge hier, man muss schon sagen, es gibt Gründe, warum Taxen durchaus einen Mehrwert bringen. Und es kann auch sein, dass sich das Taxigewerbe jetzt tatsächlich mit der Hilfe der Uber-App retten kann.
Zumindest bewegt sich derzeit was im lange Zeit verkrusteten Markt und womöglich werden sich künftig mehr Kunden wieder aufs Taxi einlassen, wenn es denn günstiger wird.
Es kann aber natürlich auch sein, dass alles ganz anders kommt. Und zwar, weil man gar keine Fahrer mehr braucht. Stichwort Robotaxis. Die werden inzwischen in den USA schon in 3 Städten im ganz normalen Straßenverkehr eingesetzt. Beim ersten Mal sind die meisten Fahrgäste noch total aufgeregt, wenn sie allein im Taxi sitzen und das Steuer sich von Geisterhand bewegt. Auf YouTube gibt's da jede Menge Clips.
This is cool. I don't know what to think.
It is like we're in a video game.
That's creepy. It's like I'm being driven around by a ghost person. Oh my God. It's a little terrifying.
In L.A. standen 300.000 Leute auf der Warteliste, die die ersten Robotaxis ausprobieren wollten. Das sind so weiße Jaguar-SUVs mit Kameras und Sensoren auf dem Dach. Inzwischen kann sich einfach jeder die App runterladen und selbst eins bestellen. Manche Eltern lassen sogar ihre Kinder allein damit fahren. Das ist aber eigentlich verboten.
Auch in Peking und Shanghai sind bereits fahrerlose Robotaxis unterwegs. Und dann im nächsten Jahr kommt Deutschland mit München dran. Da testen Uber und der chinesische Softwareentwickler Momenta autonome Robotaxifahrten. Es wird in München aber immer noch ein Mensch mit drin sitzen. Uber plant bis zu 20.000 selbstfahrende Wagen mit einem Elektroautohersteller zu bauen. Aber damit würde er auf seiner Plattform den eigenen Fahrern Konkurrenz machen.
Klar ist aber auch, bis fahrerlose Robotaxis in deutschen Städten unterwegs sind, wird noch viel Zeit vergehen. Wir bewegen uns aktuell beim autonomen Fahren zwischen den Entwicklungsstufen 3 und 4 in Deutschland. Dafür gibt es auch den Rechtsrahmen. Für Robotaxis bräuchte man aber Stufe 5. Dafür sind noch riesige Investitionen in die Infrastruktur notwendig.
Also, was nehmen wir mit aus dieser Folge? Brauchen wir eigentlich noch Taxen oder geht das nicht alles viel besser mit dem, was sich der kalifornische Konzern Uber ausgedacht hat? Ich sehe den Punkt, dass Transport von A nach B bei uns oft viel zu teuer ist, aber in mir sträubt sich alles, dass wir jetzt wieder unser komplettes Leben von einem US-Konzern bestimmen und übernehmen lassen.
Verstehe ich komplett. Und an ganz vielen anderen Situationen, muss ich selbstkritisch sagen, bin ich da auch irgendwie härter gesotten und denke mir, ne, da mache ich nicht mit. Bei Uber mache ich mit, aber ich verstehe den Punkt. Und Uber tut Deutschland auch gut, weil es viel in Bewegung gebracht hat. Andererseits, die Uber-Mietwagenflotten allein wären auch irgendwie doof. Wären nämlich auch nicht überall verfügbar, in kleinen Ortschaften zum Beispiel. Das lohnt sich gar nicht für die. Eine ÖPNV-Grundversorgung ist also wichtig und die bieten eben an ganz vielen Stellen Taxen.
Und wenn bald dieses Hickhack zwischen den beiden Welten aufhört, David, dann kannst du auch ohne schlechtes Gewissen in dein Uber steigen. Aber eins bleibt, ne? Diese ganze Bewerterei, die geht mir so auf den Keks. Immer soll ich irgendwas bewerten, geht mir nicht auf den Nerv.
Solange ich meine 5 Sterne habe, ist mir das alles recht. Dann verteile ich auch fleißig Sterne. Du kriegst von mir auch übrigens heute 5 Sterne.
Ja, danke schön. Herrlich. Ich gehe ja raus aus dem Bewertungsgeschäft. Deshalb musst du damit leben, dass ich dich nicht bewerte, sondern du musst fühlen, wie ich es heute mit dir fand.
Das ist okay. Fühlen ist das Stichwort. Wenn ihr fühlt, dass dieser Podcast was für euch sein könnte, ihr ihn vielleicht zum ersten Mal gehört habt, ihr ihn noch nicht abonniert habt, dann tut das doch am besten sofort. Denn schon nächsten Mittwoch gibt es die nächste Folge. Und dann immer so weiter.
Und ihr könnt uns auch schreiben. plus-podcast@daserste.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und dann sagen wir noch ganz herzlich Danke. Die Autorin dieser Folge heißt Petra Thiele.
Und der Redakteur dieser Folge, Christian Sachsinger.
In der Technik hilft uns Jürgen Kaiser. Vielen Dank auch dafür.
Und gehört habt ihr Anna Planken.
Und David Ahl.
Toll.
Bis dann.
Bis dahin. Tschüss.
Und wir haben noch einen Tipp für euch. Wusstet ihr, dass in Südafrika so eine Taxidiskussion so gar nicht stattfindet wie bei uns, sondern dass viele Menschen auf Sammeltaxen Uber oder Bolt, das ist so ähnlich wie Uber, angewiesen sind? Die Konkurrenz dort hat sich total hochgeschaukelt. Soweit, dass Fahrgäste sogar tatsächlich um ihr Leben fürchten und Fahrer bereits ermordet worden sind.
Im Podcast Deutschlandfunk Hintergrund: Uber, Bolt und Taxis, brutale Fahrdienstkonkurrenz in Südafrika, könnt ihr eine Reportage dazu hören. Das alles in der ARD Audiothek und den Link gibt's in den Shownotes.